Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wie immer der Florian und wir sprechen heute wieder, was einen modernen Arbeitsplatz ausmachen kann, wie wir den verbessern können. Ihr wisst es ja, meine Leidenschaft ist moderne Arbeitsweisen und ich bin immer auf der Suche, wie wir Unternehmen wandelbarer gestalten können, wie wir Werkzeuge den Teams an die Hand geben können, einfach besser zu performen, moderner zu arbeiten, vielleicht auch hybrider zu arbeiten. Wir sprechen dabei natürlich viel über Technik, wir sprechen aber auch viel über den Menschen. Heute werden wir ein bisschen über beides sprechen und schauen, wie sozusagen die Menschen in einem sehr technischen Umfeld funktionieren können, wie vor allem Teams an so einer Stelle performen können. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar die Annika Strake, die mit mir heute darüber sprechen wird, wie Testautomatisierung funktioniert und wie sie ein Team leitet in diesem Umfeld bzw. im Testmanagement unterwegs ist. Aber erstmal recht herzlich willkommen.
Ja, hallo Florian, vielen Dank.
Annika, stell dich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen da draußen vor, wer du bist, wo du herkommst und warum du in diesem Job unterwegs bist.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich, wie gesagt, mein Name ist Annika Strake. Ich arbeite für Appmatics. Das ist eine Qualitätssicherungsfirma für digitale Produkte aus Köln. Das heißt, wir machen Software-Testing für alles mögliche, Apps, Webseiten, aber auch, ich sag mal, klassische Software, B2B-Bereich, B2C-Bereich. Und ich leite bei uns den Bereich Testautomatisierung, wie du es gerade so schön gesagt hast, und interimsmäßig aktuell auch noch den Bereich UI, UX.
Also zwei sehr diverse Umfelder auf jeden Fall. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen.
Sehr unterschiedlich.
Genau, sehr unterschiedlich, was das bedeutet. Aber erstmal die Standardfrage auch an dich. Was bedeutet für dich ein modern Workplace? Also was bedeutet für dich modernes Arbeiten?
Für mich bedeutet das vor allem Flexibilität, dass der Arbeitgeber sich auf meine Situation einstellt, aber ich natürlich auch in gewisser Weise auf seine, aber eben, ja, genau, dass sehr flexibel und autonom arbeiten kann, das ist für mich besonders wichtig.
Also Hybrid Work ist dir sozusagen sehr wichtig, sehr viel Selbstbestimmung?
Mhm, genau.
Okay. Lass uns mal so ein bisschen über die Rahmenparameter sprechen, weil ich glaube, die sind gleich sehr relevant für die ganzen Antworten, die du geben wirst, wie dein Team aussieht und vor allem, was ihr noch so ein bisschen macht. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist so das Umfeld, in dem du dich gerade bewegst.
Also mein Team besteht aktuell aus 4 Mitarbeitenden und 15 Werkstudenten. Das ist auch ganz typisch für unsere Firma. Also wir arbeiten viel mit Werkstudierenden, die bei uns eben die Software auch mittesten. Das ist eben das Umfeld, in dem ich mich sehr viel bewege, also sehr viel mit jungen Menschen und eben eine sehr flexible Arbeitskultur, nenne ich es mal. Wir müssen uns eben auch auf unsere Kunden einstellen, die eben dann testen, wann es für sie gerade passend ist. Und das heißt, da müssen wir uns auch mal ein bisschen drauf einstellen und gleichzeitig wollen wir auch möglichst viel Freiheit für unsere Mitarbeiter. Das ist eben so die größte Herausforderung.
Und dagegen hast du ja noch das UX-Team, hast du gerade gesagt. Wie sieht da so die Basis aus?
Genau, da habe ich auch 2 Mitarbeitende aktuell, die sich einerseits um so User-Research-Themen kümmern und um Konzeption. Und auch da haben wir aktuell 3 Werkstudierende, die da einfach unterstützend mitwirken.
Du hast ja schon so 2, 3 kleine Buzzwörter genannt. Ihr müsst euch auf den Kunden einstellen. Das heißt, ihr braucht eigentlich sozusagen eine sehr hohe Kundenorientierung mit maximaler Flexibilität. Wenn der Kunde mir kommt und sagt so, hey, nächste Woche muss ein Release raus, wir haben da einen Bug gehabt, etc. Ihr müsst das jetzt mal durchtesten.
Ja, gerne auch morgen.
Genau, das machen wir gerne morgen sofort, weil heute Abend muss am besten noch der Patch installiert werden. Versus, ihr bewegt euch in einem sehr, sehr strukturierten Umfeld auch. Also ihr habt ja sehr, also wenn wir jetzt über Testautomatisierung vielleicht mal ein bisschen sprechen oder Testmanagement allgemein sprechen, das ist ein Umfeld, in dem man sich in der Regel sehr regelbasiert bewegt. Das heißt, ihr schreibt Konzepte, wie wird getestet, was wird getestet. Und diese Tests, jetzt mal unabhängig davon, ob man die jetzt manuell durchklickt oder automatisiert in irgendeiner Form, müssen die abgearbeitet werden. Das ist so ein Anführungsstrichen ein bisschen Fließbandarbeit in dem Moment. Ich teste halt gewisse Elemente, ich gucke halt, ob im Dropdown diese Elemente auftauchen, ob ich speichern kann, etc. So ganz einfache Tests bis hin zu, dass man ja auch der technische Dinge testen kann, wie wird eine API angesprochen, passieren Dinge im Backend, etc. Das heißt, das ist sehr strukturiert und der Kunde wird wahrscheinlich nicht so strukturiert sein. Wie nimmst du dieses Spannungsfeld so im Alltag wahr und wie wirkt es auf das Team ein?
Ja, also einerseits ist das sehr strukturiert, wie du es gesagt hast. Ne? Es gibt konkrete Vorgaben, welche Teile einer Software was machen soll, welche Funktion sie irgendwie erfüllen soll. Und das ist natürlich von Kunde zu Kunde sehr unterschiedlich, wie stark da die Vorgaben sind, ne, und wie viel wir da auch dann nochmal vielleicht nacharbeiten müssen sozusagen, dass wir ja für uns auch gewissenhaft sozusagen nachher testen können, okay, ist das jetzt wirklich das, was es tun soll? Ist das ein Feature oder ist das ein Bug? Und ja, das hat natürlich so seine sehr strukturierten Seiten, die man so abarbeiten muss. Da ist natürlich Automatisierung sehr nett, weil es natürlich ein tolles Gefühl gibt, wenn man solche Tasks irgendwie automatisieren kann und es dann eine Maschine für einen macht. Andererseits machen wir zum Beispiel manuellen Testing eben auch viel exploratives Testing, bilden unsere Tester auch dahingehend aus. Das heißt, da ist auch eben auch viel Kreativität gefragt. Ich glaube auch mehr, als man so im ersten Moment vielleicht denken würde. Genau, das heißt, man muss eben auch rechts und links vom Testplan schauen, dass noch alles so funktioniert, wie man das vielleicht erwarten würde.
Wie stark ist deine Rolle als Führungsperson in diesen beiden Teams vor allem auch? Sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Teams. Ich würde das jetzt mal so ein bisschen schwarz-weiß zeichnen. Das Testmanagement-Team ist eher sehr strukturiert unterwegs, während das UX-Team wahrscheinlich eher mehr kreativer unterwegs ist, auch wenn das natürlich nicht stimmt. Du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, es müssen Konzepte geschrieben werden, da muss man auch kreativ sein. Also bitte da draußen, falls ihr im Testmanagement unterwegs seid, nicht für bare Münze nehmen. Mir geht es gerade nur so ein bisschen darum, du hast ja sozusagen zwei sehr unterschiedliche Teams. Wie machst du das auch so im Alltag? Weil du hast ja zwei Führungspositionen, mal mindestens, sozusagen in zwei verschiedenen Teams. Wie gehst du da dran so im Alltag? Hat das auch einen Unterschied, wie du mit den Teams redest, welche Methodiken du vielleicht anwendest oder wie diese Teams auch in sich arbeiten, performen, wachsen etc.?
Ja, das hat schon Unterschiede. Also einerseits, ja, wie soll ich sagen, also die Projekte sind einfach ganz anders strukturiert auch. Das heißt, die Leute arbeiten irgendwie in anderen Geschwindigkeiten und mit anderen Outcomes natürlich. In dem Automatisierungsteam ist es, ja, wie gesagt, schon geht schon ein bisschen strukturiert dazu. Ne? Da gibt es einfach dann sehr, sehr viele Tickets, die abgearbeitet werden müssen, wo dann eine Automatisierung zugeschrieben werden muss. Und gleichzeitig haben wir im Gegensatz im UX-Bereich natürlich auch sowas wie Konzeption, wo man irgendwie sehr kreativ sein muss, sich was Neues ausdenken muss. Und manchmal schafft man das in 5 Minuten und manchmal braucht man irgendwie 5 Tage dafür. Das ist natürlich dann planungstechnisch eine andere Herausforderung manchmal. Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, aber Menschen sind auch zu solchen Jobs dann auch mehr hingezogen, was ihnen dann mehr liegt. Also von daher ist das, glaube ich, also passt das eigentlich ganz gut.
Wie springst du gedanklich im Kopf dann zwischen diesen beiden Elementen auch so hin und her, zwischen ich muss jetzt sehr strukturiert denken an den Kunden versus ich versuche jetzt eigentlich ein Umfeld zu schaffen, was gerade maximale Kreativität fördert? Du hast ja auch schon gesagt, manchmal hat man in 5 Minuten so einen Geistesblitz und dann kriegt man plötzlich so ein Design hin und manchmal sitzt man da 5 Tage vor dem Blatt Papier und dann passiert einfach nichts. Wir Menschen sind ja auch nicht auf Knopfdruck kreativ, das geht per se einfach nicht. Förderst du diese beiden Umfelder irgendwie unterschiedlich?
Die Unterschiede in den Teams sind gar nicht so stark bei mir oder ich gehe sehr viel über Eigenverantwortung und ja Verantwortung für das Ergebnis, was man nachher dem Kunden präsentiert und auch die Kommunikation etc. liegt alles bei unseren Mitarbeitenden. Das bedeutet, so unterschiedlich ist es gar nicht. Teilweise natürlich dann vor allem natürlich in Gesprächen, in One-on-Ones, da spricht man über andere Herausforderungen. Aber an sich für das Arbeitsumfeld ist es gar nicht mal so unterschiedlich, wie man das vielleicht im ersten Moment denken mag.
Was aber schon eine große Herausforderung ist, das hast du am Anfang gesagt, du hast, glaube ich, 4 festangestellte Mitarbeitende im Team und 15 StudentInnen. Das ist schon eine große Herausforderung. Also sehr viele junge Menschen vor allem, wenn ich jetzt mal darstelle, dass die StudentInnen wahrscheinlich eher jünger sind. Und wahrscheinlich auch sehr fluktuierend im Team unterwegs sind. Also kommen mal welche dazu, dann gehen mal wieder welche. Was macht denn das so denn der Teamdynamik und auch für dich als Führungsposition aus, mit so vielen jungen Menschen zu arbeiten und auch immer wieder auch dieses Onboarding zu treiben, fachlich wie kulturell und so weiter?
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung bei uns. Wie gesagt, Studierende bleiben in der Regel 2 bis 3 Jahre, ist schon lang dann. Ne? Klar, wir wollen natürlich so viel es geht auch übernehmen. Aber viele studieren auch was völlig anderes, wollen dann auch in einen ganz anderen Bereich gehen. Geht also nicht immer. Aber das ist natürlich eine der größten Herausforderungen, dass uns so ein bisschen teilweise dann Seniorität fehlt. Und auch wenn wir diese Studierenden übernehmen, haben die meistens nicht viele andere Firmen gesehen oder manchmal auch keine anderen Firmen. Das heißt, die kennen dann auch nur uns und unsere Arbeitskultur und unsere Arbeitswelt und waren aber noch nie in einem großen Konzern oder so und können das eben auch nicht einschätzen, wie da gearbeitet wird. Das ist eine große Herausforderung. Und andererseits häufige Onboarding dann von neuen Studierenden ist halt bei uns sehr strukturiert. Ne? Also das ist dann mit sehr vielen Workshops und sehr vielen ja, Fortbildungen und so weiter quasi flankiert, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Viel mit Mentoring wird gearbeitet. Genau, und da probieren wir einfach sozusagen, das möglichst nachhaltig zu machen, auch viel zu dokumentieren. Aber ja, das ist nicht immer einfach.
Ja, da habe ich auf jeden Fall einige Rückfragen. Lass uns mal so ein bisschen über das Kulturthema so ein bisschen sprechen. Wie entwickelt man Kultur in einem Team, was sich so häufig ändert und vor allem überwiegend aus jungen Menschen besteht? Was macht das mit so einem Team? Wie gehen vor allem auch so die eher Senioritätsmenschen damit um? Wer lernt mehr von wem an welcher Stelle auch? Und wie kriegt man überhaupt so ein Team zustande, wenn sich vor allem auch die StudentInnen regelmäßig verändern? Da kommen welche dazu, dann gehen wieder welche etc.
Genau, also einerseits tun wir halt viel an, ich sag mal so, ja, am Rande sozusagen, damit sie sich auch besonders wohlfühlen bei uns. Ja, es gibt irgendwie viele Team-Events, es gibt so diese typischen Startup-Goodies, nenne ich es mal, von Kicker bis Tischtennisplatte, Eis, Softdrinks, Snackbar, Obst. Ja, sowas gibt es natürlich alles bei uns, dass sich eben die Studierenden untereinander wohlfühlen. Ich glaube, es macht einfach auch Spaß dann, in einem Team mit sehr vielen Gleichaltrigen zu arbeiten. Ich sag mal, auch für die bisschen älteren Mitarbeitenden ist es natürlich auch irgendwie, macht natürlich auch Spaß, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich weiß gar nicht, wer von wem mehr lernt. Ist, glaube ich, einfach normal bei uns. Ich glaube, es hat so einen gewissen Normalität irgendwie angenommen, dass die Leute eben 2-3 Jahre da sind und dann, wie gesagt, vielleicht eben aus dem Team ausscheiden. Aber viele bleiben halt auch, ne? Also wir wachsen auch stetig. Und im festen Team ist die Fluktuation auch nicht so hoch. Das geht, wie gesagt, ist in der Regel eben nur über die Werkstudenten oder Werkstudierenden. Und die bleiben dann, ich glaube, für Werkstudierende verhält es bei uns auch relativ lange. Also die bleiben in der Regel 2 Jahre und mehr. Das ist gar nicht so wenig. Und auch über 2 Jahre kann man, glaube ich, schon auch ganz guten Team aufbauen.
Wie geht ihr denn damit um, wie so die Teamentwicklung und auch so die Aufgabenverteilung ist und auch so dieses Gefühl, hey, ich muss Verantwortung übernehmen? Studenten haben ja ein Problem, dass sie nicht Vollzeit da sind. Und ihr habt jetzt schon gesagt, ihr habt sehr unterschiedliche StudentInnen. Das heißt, auch nicht alle, die das Gleiche studieren. Das heißt, die sitzen auch nicht irgendwie alle im gleichen Semester bei den gleichen Profs in irgendeiner Form und sind dann immer montags alle gleichzeitig da. Sondern der eine wird freitags da sein, der andere ist montags da, der andere kommt halt mittwochs, der andere arbeitet nur nachmittags, der andere nur morgens. Das heißt, im Zweifel sehen die sich auch, je nachdem, wie der Studentenplan gerade ist oder wie die Vorlesungszeiten gerade sind, im Zweifel sehen die sich eigentlich alle gar nicht. Das heißt, sowas wie, dass ihr alle mal im Büro seid oder alle in einem Meeting seid, wird wahrscheinlich auch eher Seltenheitswert haben, oder?
Sehr, ja, genau. Also, dass wirklich alle da sind, kommt, glaube ich, auch dann nicht. Aber ich glaube, dann ist noch am meisten irgendwie beim Sommerfest oder bei der Weihnachtsfeier oder so vor. Ansonsten, so wie sich andere Teams wahrscheinlich auch organisieren, vor allem über Tools und irgendwie viel Absprache, viel Dokumentation, viel Remote Work, ne? Also viel über irgendwelche Chatnachrichten, direktes Kommunizieren über kurz mal schnell irgendwie anrufen oder so, ne? Nachfragen. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung und da sind bei uns die Abteilungen auch unterschiedlich aufgestellt. Bei mir in der Testautomatisierung ist es natürlich schon deutlich einfacher, sozusagen die Leute auch flexibel arbeiten zu lassen, in Anführungszeichen. Also Code schreiben, wie gesagt, kann man gerne auch nachts machen, das ist mir relativ egal. Nee, aber im Endeffekt können die Werkstudierenden da arbeiten, wann und von wo sie wollen, mehr oder weniger. Im manuellen Testing arbeiten wir halt schon so, dass wir eben auch in Gruppen arbeiten. Ne? Das heißt, wir laden dann ein für einen Testlauf, der dann eben auch einen ganzen Tag dauert, weil wir eben uns auch absprechen müssen, so, hey, ich habe hier was gefunden, kannst du das auf deinem Gerät auch reproduzieren? Dann versucht man das vielleicht auch noch ein bisschen einzugrenzen. Okay, liegt das jetzt vielleicht an einer bestimmten Android-Version oder sowas, ne? Und das ist natürlich nur bedingt möglich, das zeitlich super flexibel machen können. Aber auch da, wie gesagt, arbeiten wir mit so einem Einladungssystem. Kann man dann annehmen oder auch nicht, je nachdem, ob man Vorlesungen hat oder nicht. Aber ja, genau, also selten sind wir alle zusammen da und das birgt seine Herausforderungen, ist aber machbar, würde ich mal behaupten.
Das so ein bisschen in der DNA im Team dann auch drin? Gibt es so Mantras, Spielregeln, auch wenn ihr Leute einstellt, dass ihr sagt so, hey, unsere Arbeitsweise ist eben sehr hybrid, sehr verteilt, es geht um viel Verantwortungsübernahme, so ist es richtig. Das heißt, da muss auch viel dokumentiert werden, wenn der andere gar nicht neben mir sitzt, weil der kriegt es ja gar nicht mit, der ist im Zweifel auch gar nicht neben mir zu dem Zeitpunkt. Das heißt, alles, was irgendwie getan wird, alle Gedanken, die ihr auch, oder viele Gedanken, die ihr habt, müssen ja irgendwie verschriftlicht werden, damit andere Leute sie zu anderen Zeiten auch lesen können. Und vor allem auch mit der Fluktuation, wenn, sagen wir mal, alle 2 Jahre, rein theoretisch gesehen, würden sich alle StudentInnen auswechseln. Das heißt, alle 2, 3 Jahre sind 15 andere StudentInnen da, mal abgesehen von denjenigen, die fest da bleiben. Das heißt, auch die Nachfolgegeneration muss ja mitbekommen, was im Vorfeld schon gemacht wurde. Ist das bei euch so ein bisschen verankert? Förderst du es speziell oder hat sich das einfach so natürlich ergeben und es machen einfach alle und derjenige, der neu dazukommt, wird sozusagen automatisch da rein integriert und lernt es dann, weil die anderen das halt alle machen?
Ja, also ich lege da schon viel Wert drauf, weil wir es irgendwie nachhaltig gestalten müssen und man merkt es aber auch sehr schnell, ziemlich schnell, wenn man dann von jemand anderem was aufnehmen muss sozusagen. Wie gesagt, du hast ja eben gesagt, die sind in der Regel bei uns 20 Stunden da nur. Das heißt, in der Regel so 2 Tage die Woche, ne? Das heißt, die Arbeit kann aber jetzt nicht so lange liegen bleiben in der Regel. Das heißt, ich muss dann von jemand anderem das weitermachen. Und da merkt man ziemlich schnell, wie blöd das ist, wenn man eben keine Dokumentation dazu hat, nicht genau erkennen kann, was da vorher passiert ist, was jetzt schon gemacht ist, was nicht. Deswegen, das ergibt sich auch ein bisschen von selber, aber ich lege da auch sehr viel Wert drauf, ja.
Es ist, glaube ich, wirklich ein sehr spannendes Umfeld. Also gucken, wie kriegt man das so in Einklang, wie funktioniert das? Merkst du dann auch so Phasen, wo es so besser läuft und Phasen, wo es schlechter läuft? Und redet ihr dann auch darüber, warum es gerade besser oder schlechter läuft?
Ja, klar. Also ich glaube, das kennt jeder aus jedem Projekt. Dokumentation fällt immer hinten runter, wenn es super stressig wird, wenn irgendwas schnell abgeliefert werden muss. Solche Sachen passiert leider auch uns immer mal wieder. Aber wir versuchen das eben tatsächlich durch auch regelmäßige Retros, regelmäßige so Lessons learned, Sachen eben irgendwie versuchen aufzufangen, dass beim nächsten Mal nicht mehr passiert, da dann auch einfach die Awareness.
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als $5 Milliarden. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Sozusagen zu schaffen, warum das eben doch auch wichtig ist und auch wichtig ist, ich sag mal, in stressigen Situationen. Ja, nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein bisschen Verständnis dafür da. Ja, passiert auch schon mal, dass das ein bisschen hinten runterfällt und macht dann auch eine stressige Situation meistens nicht leicht, muss man auch mal so dazu sagen.
Das glaube ich auf jeden Fall. Wir hatten im Vorfeld ja so ein bisschen gesprochen, da hattest du auch so gesagt, es gibt so diese Herausforderung dieser ganzen offenen Aufgaben, also wer übernimmt am Ende auch Verantwortung dafür und dann gibt es immer so ein bisschen diesen Dreiklang, den ihr habt. Das eine ist, ihr automatisiert es und dann im besten Fall muss ich es nie wieder anfassen. Dann gibt es den Studenten oder die Studentin, die das machen kann. Versus diesen Drang, okay, ich sehe es ja, ich kann es ja auch einfach jetzt gerade selbst machen. Und dann ist es irgendwie in 10 Minuten erledigt, muss ich es irgendwie nicht delegieren oder aufschreiben und so weiter. Und dann ist es halt einfach irgendwie abgehakt und dann setze ich halt, weiß ich nicht, im Taskboard einen Haken dran, ist getestet, hat funktioniert, alles gut. Wie geht ihr sozusagen damit um? Also wie entscheidet man so ein bisschen, wann macht man was? Redet ihr sehr offen auch darüber, so in der Retro? Hey, hat sich das jetzt gelohnt? Was sollte ein Student machen? Was sollte man eher selber machen? Also wer übernimmt Verantwortung an welcher Stelle? Und wie sehen die Studentinnen sich auch in dieser Rolle dann?
Die Frage, was sollte man automatisieren oder welche Aufgaben auch vielleicht in seinem eigenen Alltag kann man automatisieren, ist ganz spannend. Und auch ganz auch häufig einfach schwierig einzuschätzen, wann sich's lohnt und wann nicht, weil sich das meistens erst im Nachhinein herausstellen kann. Bei Tests gibt es natürlich schon Sachen, die sehr prädestiniert dafür sind, sie zu automatisieren. Also wenn ich den gleichen Test habe, nur mit unterschiedlichen Eingabedaten, so dann ist natürlich eine Automatisierung wahrscheinlich deutlich schneller und deutlich auch weniger fehleranfällig als ein Mensch, der dann das zum hundertsten Mal das Gleiche machen muss und dann wieder was eingeben und wieder auf den Knopf drücken muss. So, das ist dann so ein No-Brainer, glaube ich. Ne? Aber es gibt durchaus auch Tests oder auch Aufgaben, ja, wo man im Nachhinein sagt, ja, okay, also ganz ehrlich, wäre wahrscheinlich billiger gewesen, da einfach jemanden hinzusetzen, der das dann jetzt irgendwie 20 Mal macht. Aber ja, also genau sowas besprechen wir definitiv in der Retro auch. Aber ja, es ist so ein bisschen auch eine Übungssache, finde ich. Ne? Also man merkt dann irgendwann so, ah, okay, das hat sich letztes Mal gelohnt, das nicht. Das könnte was sein, was sich vielleicht lohnt zu automatisieren. Aber es ist tatsächlich, muss man leider sagen, häufig irgendwie etwas, was sich im Nachhinein herausstellt, auch wie wartungsaufwendig das ist. Ne? Also bestimmte Tasks oder bestimmte Tests zu automatisieren, geht ja auch sehr davon ab, wie gut kann ich antizipieren, wie doll sich das noch ändert, ne? Oder wie sehr sich diese Aufgabe ändert oder wie sehr sich die App oder Software oder was auch immer ändert. Weil nachher ist es genauso aufwendig, diesen Test zu warten oder diese Aufgabe zu warten oder die Automatisierung davon, wie wenn ich es einfach selber gemacht hätte, dann hat man halt nicht so viel gewonnen. Aber ja, kommt drauf an.
Deshalb diese Herausforderung ja auch der Seniorität der Leute, die das dann vielleicht sehr gut einschätzen können, weil sie es eben schon 10, 15, 20 Jahre machen und das irgendwie schon 100 Mal gesehen haben, versus auch den jungen Leuten, die das im Zweifel zum ersten Mal sehen, die dann sagen, ja, habe ich in 2 Stunden durchgeklickt, keine Ahnung, ob man das jetzt automatisieren könnte, ob sich das lohnt, ob das nochmal passiert. Das heißt, es muss ja wirklich ein sehr starkes Miteinanderreden auch im Team drin sein, sehr starkes Erklären, warum, weshalb, wieso. Und die Studenten müssen ja auch sehr stark eingebunden werden in der Verantwortung, dass sie merken, hey, da gibt es vielleicht etwas. Und dann auch mit den Leuten drüber sprechen, die das dann vielleicht besser einschätzen können. Gibt es da so Austauschformate? Wie redet ihr so darüber? Jetzt hat man ja immer auch so den Kundendruck nebenbei. Jetzt kann man sich nicht ständig rausnehmen und drüber reden, wie könnte die Welt schöner aussehen. Sondern der Kunde drückt ja auch von außen und sagt so, hey, ich brauche das jetzt, muss getestet werden. Also Wie geht ihr sozusagen mit diesem ständigen Druck schnell, schnell, schnell versus wie können wir das Team sozusagen eigentlich besser machen um?
Ja, der Druck von außen ist so ein bisschen, ja, gar nicht mal so hoch, weil wir mit den Kunden eigentlich von vornherein verabreden, okay, was wird wie getestet, ne? Also was testen wir automatisiert, was testen wir vielleicht auch nur manuell? Das heißt, da ist einfach sehr viel Absprache schon im Vorhinein passiert und auch eine Einschätzung im Vorhinein passiert von eher seniorigen Mitarbeitern. Aber es gibt natürlich sowas wie gesagt, also in den manuellen Testläufen zum Beispiel, wir arbeiten viel eben mit verschiedenen Weiterbildungsformaten, aber auch mit Mentoring und so weiter. Das heißt, wir erhoffen uns natürlich schon, dass wenn jemand merkt, so, oh Gott, das mache ich gerade jetzt zum 20. Mal, kann man das nicht automatisieren, dass das dann auch irgendwann zu uns hochkommt. Genau, also das kommt in der Regel einfach durch die Diskussion dann auch in den Gruppen. Und eben 1, 2 Leute, die eben schon länger dabei sind, die dann auch so ein bisschen auf den Testlauf achten und das dann vielleicht auch schon ein bisschen besser einschätzen können.
Wie viel Einfluss nimmst du so als Führungskraft in so einer Stelle und sagst jetzt so, hey Leute, können wir mal über die Automatisierung ein bisschen mehr nachdenken? Hey Leute, wir sollten mal ein bisschen mehr manuell machen, wir automatisieren hier die ganze Zeit alles. Also wirfst du da auch so ein bisschen so einen Blick drauf oder sagst du so, nee, es gibt ganz klare Verantwortungsbereiche im Team und die wissen das schon. Ich gucke eher so grundlegend drauf mit dem Kunden, dass die Teamperformance stimmt, aber an so einer Stelle mische ich mich dann vielleicht gar nicht ein.
Genau, also ich mische mich relativ wenig ein, was sowas angeht. Ich spreche natürlich mit den einzelnen Leuten darüber, ich hinterfrage das auch mal, aber an sich, wie gesagt, sind die Mitarbeitenden viel besser in den Projekten auch drin, wissen in der Regel auch besser, was sie da tun und was da jetzt richtig wäre. Von daher halte ich mich da in der Regel raus.
Im Vorfeld in der Diskussion kam auch das Thema auf Perfektion. Also so was für Charaktere sind im Umfeld auch unterwegs. Und jetzt kann man natürlich auch diesen Drang haben. Ich automatisiere alles bis ins kleinste Detail. Da wird jeder Testcase, den es jemals gibt, kleiner Spoiler, geht natürlich nicht, aber wird alles abgedeckt. Es kann sozusagen kein Fehler mehr in der Software sein versus so 80-20. Ich teste 80% durch und die letzten 20% gehen halt irgendwie nicht. Kann ich jede Konstellation, die der User irgendwie mal irgendwie in dem System machen könnte, eventuell durchspielen oder wie er das Produkt, weiß ich nicht, kaputt machen könnte am Ende des Tages. Wie geht ihr auch damit so ein bisschen um? Also wer redet ihr auch über dieses Spannungsfeld? Hey Leute, gerade sind wir viel zu kleinteilig unterwegs. Hier ist viel zu viel Perfektion gerade unterwegs. Sprecht ihr das auch beim Kunden aktiv an? Also wie stark fragt ihr auch den Kunden, wie viel Perfektion versus 80-20 er auch haben will? Also wer entscheidet sozusagen am Ende des Tages, in welche Richtung dieser Pegel sozusagen gerade ausschlägt innerhalb des Teams?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage bei uns. Beginnt so ein bisschen mit dem Testplan schreiben. Also man muss ja irgendwie einmal runterschreiben, so was soll getestet werden. Und das natürlich auch in sehr enger Absprache dann mit dem Kunden, weil teilweise wissen wir ja auch gar nicht so, was die Anwendung wirklich machen soll. Wir kriegen natürlich viel Dokumentation, wir kriegen auch die Anwendung. Wir erarbeiten uns das gerne auch am Anfang so ein bisschen selber, ne? Einfach auch, um einen Blick von außen mal zu haben und dem Kunden das vielleicht auch mal direkt widerspiegeln zu können. Okay, also ich würde jetzt erwarten, die Anwendung macht das. Da fängt es eigentlich schon an, so, ne? Wie tief geht man da? Und dann muss man eben ein bisschen schauen, okay, wie schnell soll getestet werden, ne? Wir in der Regel gehen bei uns Testläufe an einem Tag durch, manchmal auch an zwei, je nachdem, wie groß die Anwendung ist. Aber auch die Kunden erwarten ja dann eine gewisse Geschwindigkeit dahinter. Das heißt, man ist dann halt einfach auch zeitlich reglementiert. Das hilft ein bisschen bei dem 80-20-Prinzip. Und wir haben eben auch Fortbildung, was eben so Einschätzungen angeht. Wo sollte ich vielleicht genauer hingucken und wo kann ich es vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen? Das heißt, auch so ein bisschen eine Risikoeinschätzung vornehmen. Was ist wichtig, dass wir da wirklich sehr in die Tiefe gehen? Wo reicht es vielleicht, nach Testplan drüber gehe, aber nicht in die Tiefe noch explorativ rein teste oder so. Und dann gibt es natürlich auch während des Testlaufs sozusagen auch organisatorische Mittel, um das ein bisschen einzugrenzen, dass man eben jemanden in der Gruppe hat, der darauf achtet, ne, wie weit sind die Tester, ist jemand vielleicht sehr hinterher, hat das vielleicht auch einen bestimmten Grund, hat er vielleicht was Besonderes gefunden, dann ist ja auch in Ordnung, aber dass man so ein bisschen, dass es einen gibt, der so ein bisschen danach schaut, dass alle fertig werden, dass der Testplan auch komplett abgedeckt wurde. Genau, das heißt, und auch, dass eben trotzdem eben auch rechts und links davon geschaut wurde, ein bisschen explorativ getestet wurde. Das ist ganz wichtig, dass es da quasi eine übergeordnete Instanz gibt, die da so ein bisschen ein Auge drauf hat.
Wechselt ihr diese Rolle auch so ein bisschen, so derjenige, der drauf schaut, damit es sozusagen nicht immer gleich verteilt ist und dann ja auch wieder so ein gewisse Habit sich dann einstellt, der sich dann nie ändert?
Genau, also das wird schon auch gewechselt. Also es sind schon die seniorigeren Mitarbeiter, ich sage es ein bisschen mit Anführungszeichen, weil es wahrscheinlich auch nur ein paar Jahre dann schon bei uns sind. Aber im Endeffekt sind es schon die Erfahreneren, die eben schon einen Test dafür schon öfter durchgeführt haben, da auch einfach Erfahrung haben, was so die zeitliche Komponente angeht. Wann, zu welchem Zeitpunkt sollte ich wann der Testlauf oder der Testplan sein, damit ich das an dem Tag noch schaffe. Aber wir wechseln natürlich schon die Kunden sozusagen so ein bisschen durch, zum Teil, dass wir halt eben auch einen neuen Blick drauf haben, aber schauen eben auch, dass immer wieder, vor allem wenn wir regelmäßig mit einem Kunden testen, dass dann auch teilweise die gleichen Leute mit drin sind, dass wir eben da eine hohe Qualität haben, die schon wissen, okay, darauf muss ich achten, das ist so gewollt, das ist so nicht gewollt, da ist vielleicht schon mal was schiefgelaufen, da gucken wir vielleicht mal in den Bereich ein bisschen stärker rein und so. Das heißt, wir versuchen da immer so einen guten Mix aus beiden Welten sozusagen hinzubekommen.
Ich hab immer so ein Bild von so einem Pendel in meinem Kopf, was sich immer so ein bisschen hin und her bewegt zwischen alles gleich, alles automatisiert, alles Perfektion versus ich muss ja durchwechseln, um neue Meinungen und Leute reinzukriegen, die auch mal woanders hinklicken und nicht wieder das Gleiche durchklicken, wodurch der Fehler dann wieder nicht erkannt wird, den Wechsel der jungen Menschen und so weiter. Ich stelle mir das sehr, sehr spannend im Team vor, weil ihr euch immer zwischen diesen beiden ja in Anführungsstrichen extrem auch so ein bisschen hin und her bewegt und ihr arbeitet mit Menschen zusammen, auch wenn es ein sehr technisches Umfeld ist. Jetzt tickt ja jeder auch so ein bisschen anders, so von seiner Persönlichkeit her auch. Jetzt hast du schon gesagt, ihr macht viel Weiterbildung und vor allem was eher so fachlicher Natur angeht. Geht ihr da auch sehr stark oder auch vor allem du in deiner Rolle sehr stark auch so auf diese menschliche Komponente ein? Also macht ihr so Persönlichkeitsentwicklung, habt ihr so Tests? Gibt ja auch so gerade in dem Agile-Coaching-Ansatz, ihr habt gesagt, ihr macht Retros. Da gibt es ja auch Formate, wie man solche Dinge dann nochmal abfragen kann, dass sich auch die Leute vor allem auch nicht so ein bisschen auf Schlips getreten fühlen. Ne? Der eine will dann vielleicht ganz perfektionistisch sein, sagt, warum haben wir das denn jetzt nicht so gemacht? Und der nächste so, ja, muss man jetzt den Kunden hier in den Fokus stellen, ganz, ganz schnell. Und wie kommen diese Charaktere dann auch immer wieder zusammen? Wie klatscht das sozusagen in so einem Team dann auch nicht auf?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend und ich glaube, die gute Mischung macht. Ne? Also ganz wichtig, Leute im Team zu haben, die so sehr perfektionistisch unterwegs sind, sind in der Regel auch sehr, sehr gute Tester. Und dann ist es auch wichtig, Menschen zu haben, die so ein bisschen eine Flughöhe der nächsten Mal drüber haben, die so ein bisschen das Endergebnis stärker im Blick haben und sagen, oh, da müssen wir jetzt aber hier mal schneller machen und das müssen wir jetzt aber mal fertig kriegen und so. Und ich glaube, genau richtig sozusagen, da auch eine Diskussion zu haben, ne? Und da immer wieder auch in die Diskussion zu gehen und zu gucken, okay, wo ist denn genau dieser Grad, auf dem wir am besten uns bewegen müssen in diesem 80-20-Spannungsfeld, nenne ich es mal, ja. Dass man einerseits natürlich gewissenhaft und ordentlich und ein gutes Ergebnis abgibt und andererseits, naja, auch irgendwann mal fertig werden muss. Und also wir machen das vor allem eben über so Retros und so weiter. Persönlichkeitstests mache ich persönlich jetzt nicht, aber klar, da wird natürlich drüber gesprochen und auch in so One-on-Ones drüber gesprochen, ja, wie man quasi diese Stärken auch ausnutzen kann, wie man das eben auch mit ins Team einbringen kann, auf eine sehr respektvolle und aber auch nette Art und Weise.
Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ja. Ja. Lass mal so ein bisschen mit dem Punkt Kunde auch nochmal sprechen. Ihr fragt den Kunden auch sehr, ihr seid sehr nah am Produkt auch dran. Wie ist das mit diesem Umfeld, so agile Unternehmen versus so Wasserfall, wenn man diese beiden extrem auch nochmal hier reinbringt? Macht das für euch einen Unterschied im Team, wie der Kunde arbeitet? Oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig, weil ihr müsst eigentlich nur wissen, hey, da kommt ein Softwareprodukt zum Testen rein und ob der Kunde jetzt agil ist oder nicht, im Zweifel muss ich einfach nur öfters testen. Macht das einen großen Unterschied für euch, auch so von der Denke her, vom Art des Produktes, wie ihr euch reinversetzt? Ist ja auch eine andere Dokumentation, wenn ich mir jetzt die Dokus angucke vom Wasserfallprojekt, ist was anderes, als wenn der Kunde sagt, ja, war jetzt ein agiles Projekt, im Zweifel gibt es da dann vielleicht auch gar nicht so viel Doku zu dem Zeitpunkt, weil man vielleicht gerade erst in den vielleicht nur User-Stories geschrieben hat. Und sozusagen gar nicht mehr hat dann im Hintergrund. Wie ist das für euch ein Problem oder ist das eigentlich komplett egal, auch so von der ganzen Arbeitsweise her?
Ist ein bisschen anders, genau wie du sagst, ne? Häufig in so agilen Projekten sind wir einfach dann auch ein bisschen tiefer mit drin. Da sind wir eben, können wir auch schon ein bisschen früher mit eingebunden werden, gucken uns vielleicht auch die User Stories an, sagen dann so, okay, was sind denn da eure Akzeptanzkriterien und so weiter, ne? Können da vielleicht auch ein bisschen beraten, zur Seite stehen sozusagen. Aus Qualitätssicherungsperspektive testen dann eben auch eher kleinere Inkremente und dafür ein bisschen häufiger und haben dann eben auch bei uns ein, zwei Leute in der Regel, die dann auch sehr tief in dem Produkt einfach mit drin sind, die dann eben da, ja, wie einfach ein weiteres Teammitglied beim Kunden sind, versus natürlich so ein Wasserfallprodukt, Projekt, wie auch immer, was alle halbe Jahre getestet wird. Da sind wir dann in der Regel ja eben nicht so stark tief mit drin dann in den Entwicklungsteams, sondern dann bekommen wir eben so eine mehr oder weniger fertige App, Webseite, Software, was auch immer und testen dann einmal durch und machen dann vielleicht noch ein paar Retests bei denen, wo was aufgefallen ist, wo dann nochmal was gefixt wurde oder so. Das ist so ein bisschen in der Zusammenarbeit dann teilweise einfach unterschiedlich, aber für den Test an sich, den wir dann durchführen, ist es dann relativ egal.
Okay, es hat gar nicht so einen Einfluss auf euer Team, auf das Teamgefühl, wie ihr arbeitet, sondern eigentlich egal, in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Also unser Team ist ja trotzdem immer zusammen sozusagen und arbeitet zusammen vom Kundenprojekt. Nicht ganz unabhängig, aber ja, für das Teamgefühl ist das erstmal nicht so relevant. Aber es ist natürlich spannend, einfach unterschiedliche Arbeitsweisen auch zu sehen und in unterschiedlichen Projekten zu sein und sich das gegenseitig zu erzählen, wie macht das der und so.
Definitiv. Was mich da auch zu einer neuen Frage bringt, wie macht ihr das und was können andere von euch lernen? Jetzt seid ihr in einem Umfeld unterwegs, wo ihr jeden Tag ja auch fragen müsst, kann ich das automatisieren? Was kann ich schneller machen? Wo kann ich effizienter arbeiten? Das sind ja jetzt Eigenschaften, wenn man so drüber nachdenkt, die heutzutage gerade mit KI und Co. ja schon auch relevant sind für viele Leute. Wo kann ich Dinge beschleunigen durch Technik? Das ist bei euch oder im Testmanagement ist das schon von eh und je so, dass man sich immer gefragt hat, was kann ich beschleunigen, was kann ich automatisieren, was kann ich den Computer machen lassen? Jetzt muss man gar nicht über KI sprechen, aber sondern es geht erstmal nur rein um die Technik dahinter. Und was kann eigentlich von euch gelernt werden, was andere Business-Teams übernehmen können, so vom Mindset her, von der Art und Weise der Arbeit? Jetzt habt ihr ja nicht nur Testmanagement-Teams bei euch im Unternehmen. Lernt ihr voneinander? Kommen andere, so Marketing zum Beispiel, auf euch zu und sagt so, hey, ich hätte auch gerne diese Einstellung? Oder tragt ihr sozusagen diese Kernelemente, die bei euch im Team sind, nach außen zu anderen Teams hin?
Ja, genau. Also wir sind schon viel einfach wir sind natürlich auch nicht so eine Riesenfirma, muss man sagen. Ja, also ich glaube, wir sind insgesamt ungefähr 250 Mitarbeitende inklusive Werkstudierende. Das heißt, man arbeitet schon relativ nah aneinander sowieso. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was sich viele öfter die Frage stellen können, so kann ich das automatisieren? Oder was bedeutet das, wenn ich diesen Task abgeben würde, vielleicht an einen Werkstudierenden oder vielleicht an jemand anders, wie auch immer, geartet sozusagen. Weil dann muss ich in so eine Abstraktionsebene mich bewegen und überlegen, ja, okay, was braucht man alles dafür? Welche Schritte sind dafür notwendig? Und dann sich zu überlegen, ja, okay, lohnt sich das jetzt, das zu automatisieren? Wie häufig mache ich das eigentlich? Wie viel Zeit nimmt das eigentlich in Anspruch? Ich glaube, das hilft so ein bisschen, einfach auch die eigenen Aufgaben oder die eigenen, ja, einfach auch mal zu reflektieren tatsächlich. Und dann ist natürlich eine Invest-Abschätzung so ein bisschen, ne? Weil einerseits habe ich die Aufgabe vielleicht relativ schnell erledigt, andererseits, wenn ich sie richtig, richtig häufig machen muss und es irgendwie auch vielleicht ein bisschen langweiliger Task ist, dann ist es ja auch ganz nett, wenn der Computer das für mich macht oder wie auch immer. Lohnt sich es vielleicht ja trotzdem sozusagen, wenn es auch nur die eigene Happiness ist, irgendwas zu automatisieren. Aber das ist natürlich immer so eine gewisse Abwägung, die man da treffen muss. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Invest, meistens stellt sich es leider erst im Nachhinein raus, ob es sich jetzt wirklich, wirklich gelohnt hat. Aber ja, ist, glaube ich, etwas, was man sich öfter mal fragen kann. Weil ich glaube, also ich sehe es ja zum Beispiel im UX-Bereich, auch da gibt es Aufgaben, die sich mit Sicherheit automatisieren lassen oder irgendwie durch Technologie vereinfachen lassen. Ne? Also keine Ahnung, kann ich zum Beispiel einfache Wireframes irgendwie direkt umwandeln in bestimmte Figma-Komponenten oder so, die ich vorher festgelegt habe? Oder muss ich das jedes Mal wieder selber neu bauen oder sowas? Würde ich sagen, und auch, also ich glaube, jeden Job gibt es irgendwelche administrativen Aufgaben, die sich irgendwie vereinfachen lassen oder auch automatisieren lassen. Ich glaube, das ist etwas, einfach dieses, darüber nachzudenken und eben so ein bisschen mal versuchen zu abstrahieren, was mache ich eigentlich, wie lange brauche ich dafür und wie oft mache ich das, ist, glaube ich, etwas, was man ab und zu mal machen kann.
Definitiv. Also falls ihr in eurer Firma eine Abteilung Testmanagement oder ein Team Testmanagement habt, hospiert da auf jeden Fall mal irgendwie mal für 4 Wochen oder setzt euch da einfach mal mit rein. Ich finde das Umfeld eh super, super spannend. Das ist ein so hochtechnologisch und schönes Umfeld. Gerade diese DNA, diese Automatisierung, die man ja auch im Hintergrund hat, wenn man da plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Klicks einfach innerhalb von wenigen Minuten die Durchführung dann wenige Minuten automatisieren konnte. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl auch. Und es gibt so viele spannende Testcases, die man durchklicken kann oder die man auch machen kann. Und ja, ich glaube, so ein bisschen crossfunktionale Teams ist so ein bisschen die Lösung, dass vielleicht auch ein Marketing-Team, vielleicht auch einen Techniker oder Technikerin im Team hat, weil Automatisierung kommt natürlich von was Technischem. Das heißt, ich muss irgendwie technische Erfahrung haben. Häufig ist es in anderen Teams wie Personal, Marketing, jetzt eher so in der Anwendungsbetreuung oder in der Anwendungsadministration vielleicht vorhanden, aber jetzt nicht so in dieser Tiefe, um Aufgaben eben automatisieren zu können. Also da brauchen wir vielleicht eben schon mal vielleicht eine Entwickler, Entwicklerin oder ein DevOps zum Beispiel, um solche Dinge auch mal tun zu können. Wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, falls ihr mal die Chance haben solltet, mal reinzuschnuppern, macht das einfach mal. Schaut mal, was ihr für euren Alltag auch mitnehmen könnt, auch vom Mindset her allgemein an Aufgaben heranzugehen, weil diese sehr strukturierte Herangehensweise, aber trotzdem immer noch diese sehr offene Flexibilität auch zu haben, immer dieses Spannungsfeld zwischen Konzeption, Umsetzung, links, rechts rausgucken auf den Tellerrand, was ist dann noch, wo kann irgendwas aufkommen, etc. Das finde ich persönlich auf jeden Fall spannend und lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen.
Auf jeden Fall.
Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Wenn man über das Testmanagement so nachdenkt, seit den letzten Jahren nicht so gravierend verändert, es kamen viele technologische Dinge dazu. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf dich und deinen Arbeitsplatz schauen. Jetzt nicht deine Rolle persönlich, sondern allgemein der Arbeitsplatz. Was denkst du, wie sieht so die Zukunft deines Arbeitsplatzes aus? Und das kann jetzt was Fachliches sein, das kann was Technisches sein. Müssen wir überhaupt in Zukunft noch so gravierend testen oder sieht die Welt ganz anders aus? Wie stellst du dir so einen Arbeitsplatz in Zukunft vor?
Genau, wo sehe ich das Ganze in 2, 3, 4, 5, 10 Jahren? Schwierig zu beantworten. Ich glaube, technologisch wird das alles noch sehr, sehr spannend. Ne? Gerade in der Softwareentwicklung, gerade auch im Testing. Wie gesagt, KI ist ja in aller Munde, wird auch sehr stark besprochen. Das wird sicherlich noch super spannend, wie sich dahingehend das Arbeitsverhältnis verändert, aber auch die Tools, die wir so zum Arbeiten benutzen. Ich glaube, wir werden das ganze hybride Arbeiten und so noch stärker vereinfachen. Ja, wie gesagt, wir arbeiten eben auch sehr verteilt, auch zeitlich sehr verteilt, sage ich mal. Ne? Auch das wird sich sicherlich irgendwie vereinfachen lassen, ja, indem man da irgendwie noch bessere kollaborative Tools an die Hand bekommt. Sowas kann ich mir vorstellen, aber auch, dass sich Arbeitgeber eben noch stärker auf die private Situation einstellen und da auch einfach flexibler werden. Also was natürlich jetzt auch schon alles gibt, aber was sicherlich dann nochmal stärker verbreitet sein wird, hoffentlich halt sowas wie eben Kinderbetreuung, aber auch Pflege von Menschen und so weiter, dass sowas eben auch von Arbeitgebern ja angeboten wird, kann ich mir vorstellen. ja, und dass eben noch flexibler auf die eigene Lebenssituation eingegangen wird.
Definitiv. Ist eine Herausforderung, die Organisationen da draußen haben und definitiv meistern sollten, weil man sonst irgendwann auch kein Personal oder weniger Personal findet. Hat sehr viel was mit der Arbeitgebermarke auch zu tun, dass man sich damit beschäftigt. Und ja auch etwas, was vor allem gerade die jüngere Generation auch sehr stark in den Markt reindrückt und sagt, hey Leute, ich akzeptiere das nicht mehr, 40 Stunden nonstop, 40 Jahre zu arbeiten. Ich habe unterschiedliche Lebenslagen, ich habe unterschiedliche Anforderungen zu gewissen Zeiten. Und die muss der Arbeitgeber leider auch, also was heißt leider, natürlich auch mitgehen, sollte er mitgehen, weil sonst gibt es einfach auch viel zu viele gute andere Arbeitgeber da draußen, bei denen man arbeiten kann, die das dann halt auch mit einem zusammen machen, weil das ist letztlich eine Partnerschaft, die man ja auch hat. Man arbeitet ja, natürlich arbeitet man für Geld, aber letztlich spenden beide Seiten Zeit und Investment rein und das sollte immer eine Partnerschaft sein und kein klassisches ich gebe, du nimmst Konzept.
Definitiv.
Annika. Vielen herzlichen Dank für das spannende Interview. Ich habe einiges auch mitgenommen. Wie gesagt, ich mag dieses Umfeld, Testautomatisierung, Testmanagement auch total. Ich hatte damals meine Masterthesis dazu geschrieben. Es war schon ein paar Jahre her, aber ich mag, wie gesagt, dieses Umfeld. Falls ihr da draußen jetzt sozusagen mal was testen müsstet, dann guckt doch mal in die Shownotes rein. Da verlinke ich unsere beiden Profile. Da könnt ihr auf jeden Fall mal auf die Annika zugehen, beziehungsweise dann auch direkt auf ihren Arbeitgeber auch zugehen, auf Appmatics. Auch das werden wir unten nochmal verlinken, falls ihr dazu einmal Rückfragen habt. Recht herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf den gängigen Plattformen freuen, zumindest die, die ihr jetzt gerade verwendet. Ansonsten schreibt mir sehr, sehr gerne an modernwork@seibert.group euer Feedback oder eure Fragen einfach. Vielen Dank und euch da draußen noch einen schönen Tag.